So lobe ich mir das doch. Dienstagabend Podcast aufnehmen und nebenbei Fußball gucken. Ich hab's ein bisschen vermisst. Also klar, ich gucke dir gerne zu, wie du dir deine Notizen anguckst. Aber ich muss sagen, so ein DFB-Pokalspiel ist schon was Feines. Ottensen, RB.
Ich wollte gerade sagen, dann noch so ein Hochkaräter. Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig. In Leipzig oder wie, habe ich das gehört jetzt am Ende?
Das ist vollkommen korrekt, in Leipzig, ja. Stadion ist auch, ja, Dienstagabend halt, ne, nicht gut besucht. Also, viel Platz. Ja, wir machen Helden, das Stichwort. Lass uns doch mal gleich hier starten, bevor wir wieder in Überlänge produzieren. Wir machen Helden, das Stichwort. Internationale Geschäft, Auslosung war letzte Woche Donnerstag, Champions League, Freitag, Euro und Conference League. Champions League, was sagst du? Ja, nimm erst noch einen Hieb Wasser und dann können wir über die 8 Champions League-Gruppen sprechen.
Einen kleinen Schluck. Ja, sehr interessant. Natürlich, wie hätte es anders sein sollen, Spiel der BVB und der FC Bayern gegen seine ehemaligen Stürmer. Schöne Geschichten auf jeden Fall. Ansonsten Leverkusen machbare Gruppe, finde ich auf dem Papier eigentlich. Also eine der leichtesten Gruppen.
Ich glaube, da ist wieder Potenzial da, um sich zu blamieren. Also ja, ich sehe es auch so. Aber ich...
Genauso wie die Eintracht aus Frankfurt, finde ich. Keine Hammergruppe. Schöne Auswärtsfahrten.
Oh ja.
Also an sich für die deutschen Teams keine schlechte Auslosung.
Bayern mit Barca und Inter namhaft, ne? Also.
Ja, müssen auf jeden Fall aufpassen. Jetzt zuerst auswärts gegen Inter. Ich habe auch schon gelesen, dass Lukaku vielleicht ausfällt, der wichtigste Stürmer bei Inter. Mal sehen. Werden keine einfachen Spiele auf jeden Fall. Und Barcelona, wie ich finde, wieder erstarkt jetzt auch Anfang der Saison mit einer rund erneuten Mannschaft, mit welchen Millionen sie auch das auch immer wieder bewerkstelligt haben. Aber ja, einfach wird es nicht.
Und dann gibt es ja da auch noch einen neuen Stürmer, ne? Der auch so grob weiß, wo das Tor in München steht.
Außerdem.
Würde ich auch mal sagen, ja. Leipzig, Real, Donetsk und Celtic. Auch nicht ohne.
Nicht ohne Real. Ziemlich schwierig, aber Celtic und Donetsk. Ja, wobei auswärts auch sehr unangenehm, ja.
Ja, beides. Das will man nicht unbedingt spielen. Ja. Aber Platz 2 ist drin. So, was machen wir? Aus 5 deutschen Mannschaften, wie viel überwintern in der Champions League? Was meinst du? Brauchst du keine Namen nennen, es reicht eine Zahl. Also.
3.
3? Ja, ich befürchte tatsächlich eher nur 2.
Sehr pessimistisch.
Ja, Leverkusen ist immer dafür gut, sich gegen vermeintlich nicht so europäische Spitzenmannschaften zu blamieren. Die Eintracht, die Gruppe Tottenham, Sporting, Marseille ist jetzt auch nicht ohne. Klar, jetzt nicht oberstes Regal, aber da ist, finde ich, auch von Platz 1 bis Platz 4 alles drin. Ja gut, und Bayern wird weiterkommen, Leipzig und Dortmund, da wird einer in die Euroleague rutschen. Glaube ich, aber ja, ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Ja, Euroleague. Bleiben wir gleich dabei. Was haben wir? Ich suche. Köln und Freiburg müsste ich suchen. Nee, Union Berlin und Freiburg, da haben wir es. Braga, Malmö und, jetzt habe ich Französisch nicht geübt. Union Saint-Gillois. So, pipapo, würde ich sagen, Belgier.
Gillois, ja, irgendwie sowas. Gillois, ich weiß nicht, was er noch ausspricht, ist aber auch geil.
Egal. Was meinst du, ist machbar, oder? Union, Urs Fischer könnte da.
Ja, gelesen habe ich 2 machbare Gruppen für die deutschen Teilnehmer. Ich glaube, Union letztes Jahr in der Gruppenphase gescheitert, kann das sein?
Ja.
Da war es ja dann aber ja noch die Conference League, richtig?
Richtig.
Ich glaube auch gerade mit dem Saisonstart traue ich ihnen da einiges zu.
Ja, na, Braga, Malmö sind natürlich auch namhaft, aber kann man beide auch bezwingen. Ich meine, Braga, schönes Stadion, schöne Auswärtsfahrt, Portugal sowieso immer schön. Also Union hat da gute Chancen und Sportclub Griechenland.
Karabakh, Nantes und Piräus.
Auf jeden Fall, die Namen gehen einfacher von der Zunge, muss ich sagen.
Ja, Karabakh sehr unbekannt. Karabakh Agdam.
Aus,
für mich unbekannt, muss ich sagen.
Ja, Frankfurt-Fans kennen das. Gute Auswärtsfahrt.
ansonsten die anderen beiden doch eher bekannter, würde ich sagen. Gerade Piräus ja eigentlich auch. Das war sehr stammeist in der Champions League, aber lehne ich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. aber trotzdem für den SC Freiburg auch, wie ich finde, alles drin und sehe ich da nicht unbedingt als den großen Underdog in der Gruppe.
Glaube ich auch. Also Möglichkeiten sind da, dass beide Mannschaften, beide Deutschen weiterkommen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir dann nächstes Jahr, zumindest dann in der Rückrunde, mehr deutsche Mannschaften in der Euroleague haben als zu Beginn.
Ja, und ganz kurz noch Conference League würde ich noch abhaken. Der FC hat das Auswärtsspiel bei Fejervár gewonnen in Ungarn mit 3-0 am Ende.
Ich meine 3-0, korrekt, ja.
Und befindet sich jetzt in Gruppe D in der Conference League mit Partizan, Nizza und dem ersten FC Slovacko. Nizza würde ich da, glaube ich, mal als stärksten Gegner vielleicht rauspicken. Aber ja, ich glaube, mit denen streiten sie vielleicht um Gruppensieg, beziehungsweise dann mit Platz 2, wenn sie sich da positionieren könnten, wäre das durchaus nicht schlecht für den FC.
Partizan nach Belgrad ist auch immer eine Auswärtsfahrt, die unangenehm werden kann. Stimmungstechnisch zumindest. Ja, Slovacko, ja, da muss ich sagen, habe ich keine Ahnung von. Aber ich würde primär sagen, dass der FC da schon Gesundheit.
Das ist gut dran. Habe ich deine Krankheit von letzter Woche?
Schau an, eine Woche also. Also, FC wird auch durchkommen, oder? Über uns.
Ja, da hoffentlich. Ja.
Auch einig. Bundesliga, kommen wir zum Geschäft, zum Tagesgeschäft. Während ich hier mal kurz Update gebe, Leipzig führt 2-0. Doppelte Werner war es. Doppelschlag 18. und 20. so sinngemäß. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen bei der beim internationalen Geschäft. Deshalb jetzt Bundesliga und ich melde mich, wenn in Leipzig was passiert. Machen wir so. Hört sich gut an.
Machen wir so, ja.
Top. Willst du starten, Freiburg-Bochum?
Das ist mir völlig gleich. Also
ja, dann mach doch mal.
Freiburg-Bochum, Freitagabend. Am Ende holen die Freiburger den dritten Sieg im vierten Spiel. Also starten im Grunde so, wie sie die letzte Saison abgeschlossen haben. Sehr, sehr, sehr gut. Am Ende steht da ein 1-0 gegen den VfL Bochum in einem Spiel, was viel zu bieten hatte für den neutralen Zuschauer, müsste ich sagen. Die Spieldaten sagen da 29-15 Torschüsse. Also, ja, nicht schlecht. Es hat, glaube ich, irgendwann in der ersten Halbzeit oder zweiten Halbzeit unfassbar angefangen zu regnen. Hat geschüttet. Was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass Riemann kurz nach der Halbzeit Flutschfinger bekommen hat.
Ach ja, da ist es wieder.
ansonsten muss man sagen, dass er unfassbar gehalten hat, auch schon in der ersten Halbzeit und auch nach diesem Patzer. Deswegen würde ich das mal in der Kategorie einstufen. Passiert, aber dafür hat er schon so viele hundertprozentige rausgeholt, dass es im Endeffekt eine Frage der Zeit war. Jedenfalls flutscht der Ball aus den Fingern und er zieht Scholloy am Trikot, der das Ganze dankbar annehmen, natürlich auch etwas theatralisch fällt. Für mich aber, da ich das Scholloy eigentlich kurz vorm Einschieben war, eine klare Entscheidung auf 5 Meter. Er hat es ja hinterher ein bisschen anders gesehen. Für ihn war das nicht so eine klare 5-Meter-Entscheidung. Aber ich muss sagen, dadurch, dass er wirklich den klaren Einschuss da irgendwie verhindert, ist es dann doch richtig, dass der 5-Meter entschieden worden ist.
Ja, vollkommen korrekt. Hat Köln eingegriffen und gesagt, hier, schau es dir nochmal an. Und zeig auf den Punkt. Ganz einfache Kiste.
Tatsächlich ein bisschen ärgerlich, weil Scholloy, meine ich, war mit der Hand am Ball. Nicht strafbar, weil es keine unnatürliche Handbewegung ist, aber hätte er das Tor erzielt, hätte es, meine ich, nicht gezählt, weil es in der unmittelbaren Entstehung des Torerfolgs gewesen wäre. Hat Riemann so schnell aber natürlich nicht gesehen und auch nicht schreien können, dass er gesagt hat, er lässt ihn in Ruhe. Aber tatsächlich ein bisschen ärgerlich für den Bochumer Schlussmann. Aber letztendlich egal. Für mich hat Freiburg am Ende auch verdient gewonnen. Ich habe ja auch gerade die Torschüsse vorgelesen, doppelt so viele. Bochum hatte klar auch ihre Chancen, aber Freiburg hat so viele Dinger gehabt. Riemann hat so unfassbar gut gehalten das ganze Spiel über. Verdienter 1-0-Erfolg für die Freiburger. Bochum setzt sich fest, muss man schon fast sagen, auf Platz 18. 0 Punkten, 4 Niederlage, 3-13 das Torverhältnis.
Ja, Manuel Riemann, also allein die Elfmeterszene, also der Schuss von Grifo, den er erst super den rausholt. Er noch hält, ja. Dann den Nachschuss auch geistesgegenwärtig. Also und dann im dritten Versuch ist es dann Grifo erst, der ihn dann reinmacht. Allein die Szene zeigt dann auch, was Riemann eigentlich für einen klasse Keeper ist, aber auch B, dass es gerade beim VfL Bochum nicht ganz so läuft und sie dieses berühmt-berüchtigte SCH-Wort am Schuh haben. Unterm Strich, aber gehe ich mit, dass Freiburg verdient gewonnen hat. Und ich will auch die Leistung von Marc Flecken gar nicht schmälern. Also die Torhüter haben am Freitagabend schon angefangen zu glänzen und das hat sich in meinen Augen auch größtenteils über den gesamten Spieltag gezogen. Also ich persönlich werde noch über den einen oder anderen Keeper sprechen, aber ich lehne mich aus dem Fenster und sage, dass du auch noch den einen oder anderen Namen erwähnen wirst. Ich würde gerne weitermachen zum Samstag kommen, Konferenz. Bei mir steht ganz oben RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Tatsächlich das Spiel, das seit Sommer 2019 am öftesten, heißt das so? Ja, ich glaube, gespielt wurde in Pflichtspielen. 9 Mal tatsächlich. Keine Paarung gab es in diesem Zeitraum öfters. Wusste ich gar nicht. Schon. Aber ist ja eigentlich auch ganz namhaft. Also für den neutralen Zuschauer oftmals auch schöner Fußball. Jetzt kann man das Augenmerk erstmal so auf die ersten 5 Minuten oder auf die letzten 5 Minuten legen. Dazwischen eigentlich eher die Leipziger 40 Minuten die bessere Mannschaft und dann die Wolfsburger 40 Minuten die bessere Mannschaft. Starten wir 5. Minute, beziehungsweise in der 2. Minute war das Handspiel von Lacroix im Strafraum nach einer Ecke. Relativ deutlich dann in den Replays, in den Wiederholungen zu sehen, dass er da strafbar mit der Hand am Ball ist. Klarer Elfmeter für Leipzig. Brauchen wir nicht drüber reden. Kunku sehr, sehr souverän und kaltschnäuzig haute das Ding rein. Und dann kurz vor Schluss ist er es wieder, der den Ball glücklich annimmt, würde ich sagen, und dann Castells mit dieser Annahme in die falsche Ecke springen lässt und 2-0 einschiebt. Ich muss sagen, unterm Strich wäre auch ein Unentschieden eigentlich verdient gewesen, weil die Wolfsburger vor allem in der 2. Halbzeit für mich die bessere Mannschaft waren, es dann aber irgendwie auch verpasst haben, den Ausgleich zu machen. Und dann, zum Schluss fällt ja dann hinten noch einer rein. Deshalb eher ein Unentschieden-Spiel als ein verdienter, klarer 2-0-Sieg für RB Leipzig.
Ja, gerade die verschiedenen Halbzeiten. Ich fand in der ersten Halbzeit die Wölfe viel zu fehlerbehaftet. Viel zu viele Fehlpässe gespielt und dann in der 2. Halbzeit ist aber besser gemacht, was ich tatsächlich nicht gedacht hätte. Und haben da ein bisschen am Abschluss mangeln lassen. Und dann natürlich die Leipziger gehen Ende mit dem 2-0 Siegtreffer. So, Mainz-Leverkusen. Wir hatten es ja letzte Woche angesprochen. Es könnte eventuell eng werden für Seoane, sollte er hier in Mainz verlieren. Kam am Ende dann doch anders. Ein klarer 3-0-Erfolg steht da für die Leverkusener, der nicht so richtig klar war, wie ich es gesehen habe. Die Statistik sagt das auch, 18-8 Torschüsse für FSV Mainz 05. Die Mainzer waren gut drin im Spiel, haben ein gutes Spiel gemacht, haben aber zum einen ihre Chancen nicht genutzt und zum anderen eben die entscheidenden Fehler gemacht, die dann zu den Gegentoren geführt haben. das Ganze in der ersten Halbzeit passiert. Frimpong doppelt getroffen, gutes Spiel gemacht, bis zu seiner Schwalbe. Habe ich übrigens lange nicht mehr gesehen, dass ein Spieler die gelbe Karte für eine Schwalbe bekommt. Und ich muss sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde ich ganz gern öfter sehen. Ich weiß nicht, es gab noch ein Spiel, wo es auch eine Schwalbe, ich glaube, Silva war es in dem Leipzig-Spiel, auch geschwalbt, hat keinen Elfer bekommen. Dann finde ich, muss man konsequent auch einfach die gelbe Karte sehen dafür. Aber naja, da ziemlich offensichtlich gewesen, Frimpong auch gelb gesehen. Völlig zu Recht. Apropos gelbe Karten in dem Spiel, Leverkusen 3-0, eigentlich sicher durch, und dann müssen sie sich noch über zwei Dinger ärgern. Hincapié, 77. Spielminute, sieht gelb-rot, weil er Widmer
korrekt
leicht zupft, yeah. Der richtigen Ball unterwegs ist, am ja, Strafraumrand war es, meine ich. Ich muss sagen, für mich sehr, sehr harte Entscheidung, weil er, es ist kein klares Ziehen, kein klares Halten, sondern es ist mehr so ein, beide rennen los, ein bisschen Gerangel, er macht den Arm ein bisschen so raus, aber er greift ihn nicht klar, hält ihn, sondern es ist ja für mich zu wenig für eine gelb-rote. Allerdings, dadurch, dass es eben keine glattrote ist, auch keine Entscheidung, die der VAR eingreifen muss. Ja, für mich eine sehr unglückliche zweite gelbe Karte. Auf der anderen Seite, ich habe nicht so das ganze Spiel im Blick gehabt, wenn er vielleicht vorher schon das eine oder andere Foul drin hatte, wo er vielleicht schon die zweite sehen könnte, dass dann der Schiri es ihm dann endgültig gereicht hat. Ja, Widmer hat auch sehr viel draus gemacht, muss man auch sagen. Ist auch wirklich ganz gut gefallen, ja. Schwierig.
Also, er hat 74 Minuten, hat er es geschafft. Piero Hincapié ist mit einer gelben Karte zu durchstehen, das Spiel. Also, relativ früh in der dritten, glaube ich, schon gelb gesehen. Und dann für das, also für den leichten Zupfer da, gelb und dann gelb-rot zu sehen, finde ich auch ein bisschen hart. Wobei man auch sagen muss, es war auch einfach richtig dumm. Also der Ball geht locker zu Radetzky. Widmer hat eigentlich keine Chance, zum Ball zu kommen, weil Radetzky auch schon 15 Meter vor seinem Tor steht. Also es war hart unnötig. Allein erstmal da den Gegner irgendwie anzufassen oder das Trikot anzufassen. Und ihn dann auch noch vermeintlich zu faulen. Es war, lass einfach die Finger weg und dann ist gut. Dann passiert nichts, sprechen wir nicht drüber. So ist es tatsächlich einfach hart unnötig und vielleicht auch nicht schlau.
Ja, genauso unnötig und nicht schlau. 90+4, Bakker sieht zweite gelbe Karte für einen Ellbogentreffer gegen Onisivo. Auch total unnötig, aber da ist es für mich eine sehr, sehr klare gelbe Karte und völlig zu Recht, dass er dann gelb-rot sieht. Also sie schwächen sich doppelt für die nächste Aufgabe. Bayern 04 Leverkusen jetzt, genau, zwar gewonnen, immer noch Platz 13, nur 3 Punkte aus 4 Spielen. Das ist immer noch eine Situation, in der sie sich nicht wohlfühlen. Deswegen ist dann diese doppelte Schwächung natürlich sehr unglücklich.
Aber, auch wenn es jetzt nicht positionsgetreu ist, sie haben sich verstärkt. Sie haben Callum Hudson-Odoi verpflichtet, geliehen.
Geliehen.
Ich wollte es mir noch angucken, aber habe es dann
auch nicht. Ohne Kaufoption, aber ich glaube, die wäre, weil das Gehalt und sowas von dem Jungen auch in England ziemlich üppig sein soll, schwierig gewesen alles.
Ne? Naja, Marktwert hat er ja irgendwie auch von 25 oder was. Und wenn Hassan in München schon gesagt hat, hier, boah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt bezahlen will, dann weiß ich nicht, ob man in Leverkusen es bezahlen möchte oder auch bezahlen kann. Ja, also noch mehr Tempo. Ich meine, mit Diaby und Frimpong hat man ja eigentlich zwei Spieler, die da eigentlich auch schon ordentlich aufs Gas treten können. Aber jetzt noch eine Waffe vorne drin. Ich bin gespannt. Ich meine auch gelesen zu haben, dass Chelsea eine Rückholoption im Winter hat.
Ja.
Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob die irgendwie von Relevanz ist, weil der Chelsea-Kader offensiv auch gar nicht so schlecht aufgestellt ist.
Ja, ich hatte es eben schon gesagt. Außerdem baggern sie an Gosens von Inter Mailand, den man dann quasi anstelle von Mitchell Bakker auf der linken Seite haben könnte. Und also wenn das zustande kommen sollte, ist das dann schon eine ziemlich starke Elf, die sie da auf den Rasen schicken können. Wenn Würz wieder fit ist, ist es eine erstklassige Offensive. Also da ist dann ordentlich Power drin tatsächlich.
Ja, am besten Gosens so in den nächsten zwei Tagen schon verpflichten, dass er am Wochenende am Samstag schon bereit ist.
Tatsächlich bleibt ja nur noch bis Donnerstag, meine ich, oder? Bis
zum 1. Tatsache. September. Stimmt. Gar nicht also auf dem Schirm. Deadline Day. Ja. Ich bin gespannt, was da noch so passiert. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren. Zum Glück. Ja. Zum Glück nicht bei meiner Eintracht. Aber naja, dann kommen wir später zu. Jetzt mache ich weiter mit Hoffenheim gegen Augsburg. Da fasse ich mich jetzt tatsächlich auch sehr, sehr kurz, weil einfach nicht viel passiert ist. Die Sendezeit in der Konferenz war bei wenig. 5 Minuten, ja, vielleicht auch 6, 7. Überschaubares Spiel. TSG hatte Vorteile. 21:11 Torschüsse. Augsburg offensiv. Naja, schlichtweg ideenlos. Defensiv. Hat man gemerkt, dass die neu aufgestellt wurden da hinten. Dementsprechend war die Absprache noch nicht so richtig gut. Ja, aber Hoffenheim hat jetzt auch kein Feuerwerk offensiv abgebrannt. Geiger ist es, der in der 39. einen wunderschönen herausgespielten Treffer erzielt. Auch wunderschön mit seinem schwächeren Fuß abzieht und den Ball oben in den Knick haut. Kann man mal so machen. Hoffenheim gewinnt 1-0, unterm Strich auch verdient, weil Augsburg offensiv nicht in der Lage war, Oliver Baumann zu gefährden. Ja, eine schöne Geschichte gab es noch. Franz Beckenbauer saß auf der Tribüne nach Einladung von Dietmar Hopp. Lange nicht mehr im Stadion gesehen, Franz Beckenbauer. Und dann muss er sich Hoffenheim im Augsburg angucken. Naja, er hat es ja wahrscheinlich, er hat sich sehr selber ausgesucht.
Ja, ist richtig. Ja, eigentlich alles gesagt. Ich habe auch stehen, FCA harmlos, TSG nach Kontern stark.
Er sagt schon einfach mit 7 Wörtern dieses Spiel beschreibt.
Ja, gut, schreiten wir voran. In der Hauptstadt, Hertha BSC zu Hause gegen den BVB. Dortmund ja nach dem 2-3 letzte Woche, dem famosen gegen Werder Bremen, unter Zugzwang. Und durchaus gewillt, was zu tun. Also es war insgesamt ein ganz guter Auftritt. Am Ende gewinnen sie knapp 1-0. Ich fand, sie war aber stärker, als das 1-0 vermuten lässt. Sie haben viele Chancen liegen lassen. Auf der anderen Seite Kobel 2-3 Mal musste er einschreiten. Hat er auch wirklich gut pariert. Ansonsten aber wirklich auch der BVB am Drücker. Premiere von Modest. Er nickt zum ersten Mal ein und Vorbereitung kam von Salih Özcan, auch vom ersten FC gekommen. Also vielleicht braucht er eben diese FC-Vorbereitung, eine FC ehemalige FC-Flanke, die ihm da serviert wird. Also die beiden kennen sich, es hat dann geklappt, die Connection zum 1-0. Und ja, wie gesagt, das ist auch das Endergebnis, Dortmund besser, ohne allerdings die Chancen konsequent zu nutzen.
X-Wert von 3,3 tatsächlich, der BVB. Hertha nur 0,5, also das zeigt auch, dass die Chancenqualität viel höher war beim BVB. Somit verdient gewonnen. Und noch tatsächlich in der ersten Halbzeit haben sie 6 Mal geflankt. So oft haben sie in den 2 Spielen, wo Anthony Modest im schwarz-gelben Dress auf dem Platz stand, tatsächlich insgesamt. Also Ziel ist natürlich jetzt mit Modest mehr Flanken zu schlagen. Erste Halbzeit hat es geklappt, zweite Halbzeit war dann eher wieder so ein bisschen Tiki-Taka und flach spielen hoch gewinnen, das Motto. Aber ja, mal schauen, ob Edin Terzic da noch ein bisschen das Flankengehen in die Mannschaft, in die Außenspieler in einpflanzen kann, was auch immer das richtige Wert dafür ist. Ja, Dortmund Platz 5, 9 Punkte, während André Silva in Leipzig gerade das 3-0 gemacht hat. Also, da wird es deutlich. Und ja, bevor es bei uns deutlich wird, darf ich einmal tröten. Hoppala. Wir gratulieren unseren Spieler des Spieltags. Wenn du angefangen hast, darf ich jetzt beim Spieler des Spieltags anfangen.
Okay.
Ich habe einen Keeper genommen. Wie sollte es anders sein? Habe ja vorhin schon angeteased das Ganze. Ich habe mich aber für Jan Sommer entschieden, der im Topspiel ein unfassbar starkes Spiel gemacht hat. Also er hat 19 Paraden abgeliefert. Neuer Bundesliga-Rekord. Seit der Datenerfassung hat kein Keeper in 90 Minuten mehr Bälle gehalten. Er hat zwar ein Tor kassiert, da konnte er aber nichts machen, weil Leroy Sané das Ding gegen die Laufrichtung stramm ins Netz gehämmert hat. Also Jan Sommer im 1 gegen 1 gegen Sané stark, auf der Linie stark, im Strafraum, Strafraumbeherrschung stark. Also da gibt es nichts, wo sich die Gladbacher drüber beschweren können über den Keeper. Weltklasse-Leistung. Deshalb verdient, in meinen Augen, hochverdient Spieler des Spieltags.
Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich habe hier auch Jan Sommer stehen. Für mich auch an diesem Wochenende eine beste Leistung gezeigt und eben maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Gladbacher einen Punkt mitnehmen aus München.
Ja, dann wird es jetzt bei uns spektakulär, ergebnistechnisch. Ich gehe nach Schalke, Schalke Union Berlin. Das Spiel endete 1-6. Vielleicht so die X-Werte, X-Goals, Expected Goals zur Halbzeit, 1,5 für Schalke und 0,5 für Union Berlin. Halbzeitstand 3-1 Union Berlin. Also da, das zeigt, dass Union einfach krass effektiv war. Auch Glück hatte, hier und da ein abgefälschter Ball, der dann reinging. Ja, also ich würde sagen, unterm Strich die Höhe, klar, viel zu hoch. In der Entstehung des Ganzen auch sehr, sehr glücklich, aber auf jeden Fall auch nicht unverdient. Wir gratulieren Morten Thorsby zur Bundesliga-Torpremiere. Er hat das 1-0 erzielt. Ausgleich Bülter, Handelfmeter, brauchen wir eigentlich auch nicht drüber sprechen. Da sind wir wieder beim Volleyball-Block. Robin ja. Knoche aus der dritten Etage pflückt er den Ball mit der Hand runter. Was haben wir denn hier noch? Becker, Haberer, Becker, Michel. Ja, jeder darf mal, aber es sind ja unterm Strich doch immer die Namen, die gleichen Namen in der Torschützenliste. Das erste Mal habe ich hier noch stehen, dass Union Berlin in einem Bundesligaspiel 6 Tore erzielt. Also auch da Premiere. Es hat halt offensiv einfach alles gepasst.
Ist richtig, ja. Am ersten Tor der Köpenicker waren tatsächlich die 3-9 in der Startelf beteiligt. Also,
wer hat denn die Ecke gemacht?
Das war dann die Co-Produktion. Die Ecke, doch Gieselmann spielt quasi kurz, dann kriegt er ihn wieder. Er kriegt die Flanke und dann wer legt Kopf nochmal auf Thorsby, weil Thorsby zieht genau den Treffer.
Genau der. Es hat schon einen Grund, warum ich ihm nicht gratuliert habe. ich finde es raus.
Döki, oder? Kann es sein?
Das kann sein. Habe ich auch noch nie gehört,
woher er den ausspricht, Namen. Weiß ich nicht. Danilo Döki. Jedenfalls wollte ich einfach nur damit andeuten, dass die Breite des Kaders einfach sehr, sehr gut ist. Dass egal, wer da reinkommt, sofort in der Mannschaft ist. Und ich mal gespannt bin, wie sie das nutzen, um auch im internationalen Geschäft dann mitzuhalten, ja.
Und Bayernjäger Nummer 1? Union Berlin?
Und Topspiel nächste Woche. Um das schon mal vorwegzunehmen. Also nicht zeitlich das Topspiel, aber vermutlich das Topspiel des Spieltags. Union zu Hause gegen den Rekordmeister. Platz 1 gegen Platz 2. Gut, komm. Ja. Kommen wir zum Topspiel dieser Woche. Wir haben schon den Mann des Spiels oder des Spieltags geehrt, natürlich auch Mann des Spiels, Jan Sommer. Unfassbare Paraden gezeigt. Auch natürlich dem geschuldet, dass die Münchner einfach nicht platziert genug oder irgendwas geschossen haben. Also sie haben natürlich dann immer wieder die Möglichkeit gegeben, dass Sommer sich auszeichnen kann. Hat er natürlich auch wunderbar gemacht. in meiner Zusammenfassung nicht mehr aufgeschrieben, habe ich einfach nur geschrieben Sommer, Punkt. am Ende steht ein 1:1, weil die Münchner in Person von Upamecano einen Fehler machen in der 43. Spielminute. Thuram frei durch, macht es dann eiskalt. Zu dem Zeitpunkt, du hast eben den Expected Goals Wert angesprochen, in diesem Spiel bei Borussia Mönchengladbach stand er bei 0 bis zur 43. Spielminute. Also tatsächlich haben sie nicht mehr aufs Tor gepustet, irgendwas, dass da irgendwas bei rauskommt. Zuvor Mané mit einem Abseitstreffer, Sané im passiven Abseits, aber er duckt sich nicht weg, sondern er macht so ein Hohlkreuz oder was, genau, glaube ich, ein Hohlkreuz und lässt dann den Ball durch, steht aber im Abseits, irritiert dadurch die Verteidiger. Ich finde, ist eine richtige Entscheidung. Ja. Dadurch, dass er aber wirklich auch diese aktive Bewegung macht, kann man ihm da durchaus in dieser Passivität auch was Aktives abgewinnen. Ne?
Aber er dreht sich ja weg vom Ball. Also ich meine, ich kann beide Seiten verstehen, aber er versucht doch, sich auch aktiv aus der Flugbahn rauszubewegen. Ja, schwierig. Deshalb. Ist okay. Also, ich sag mal so, ich habe mich am Samstagabend, als die Szene gelaufen ist, jetzt nicht aufgeregt, ne? Also.
Ja. Nee, ich finde auch, dadurch, dass es ja wirklich in der Theorie zumindest die Verteidiger irritiert oder irritieren kann, ist schon in Ordnung. Ja. Zweite Halbzeit, ähnliches Bild. Die Münchner rennen an, Gladbach defensiv solide. Auch ihre Offensivbemühungen halten sich dann doch eher in Grenzen. Bayern haben sehr, sehr viele Chancen, machen dann das Tor in der 83. Am Ende steht hier eine Torschussstatistik von 33 zu 5. Das 1:1 am Ende täuscht wirklich ein bisschen darüber hinweg, wie eindeutig das Ganze doch war und wie viele Chancen die Münchner vergeben haben. Hast du einen Expected Goals Wert am Ende des Spiels?
Wenn du noch einen Satz einschiebst, habe ich ihn.
Ja.
3,17. Reicht einfach nur ein Jahr.
3,17
zu 0,6.
Okay, das finde ich. Ich glaube, 3,17 hatten die Unioner auch nicht am Ende, als sie 6 Tore gemacht haben.
Nee. 1,6 hatten sie, den habe ich auch.
So. Es zeigt ein bisschen, wie überlegen die Münchner doch waren, dieses 1:1 eigentlich über ja, die Spielanteile oder den Spielverlauf hinwegtäuscht. Aber am Ende wird keiner mehr nachfragen. Die Borussen haben einen Punkt entführt, sind weiterhin ungeschlagen diese Saison, genauso wie die Münchner. Und das ist am Ende, was zählt.
Das ist das, was zählt. Boah, ich habe tatsächlich nichts mehr zum Topspiel zu sagen. Hast du alles erwähnt? Jan Sommer habe ich schon gelobt. Dann würde ich doch die Überleitung einfach aufgreifen. Eine weitere ungeschlagene Mannschaft ist nämlich der FC aus Köln. Müssen wir aber ein bisschen weiter runter in die Tabelle gucken, weil sie 3 Unentschieden haben, einen Sieg. Zu Hause gegen den VfB Stuttgart gespielt. Es war ein 0-0. Was haben wir denn? Vielleicht sollten wir noch über die Geschichten vorm Spiel reden. Sasa Kalajdzic auf eigenen Wunsch nicht mitgefahren. Da verdichten sich dann die Anzeichen, dass es doch Richtung England geht, nach Wolverhampton. Wurde ja von dir letzte Woche im Quickfire schon so prognostiziert. Der andere angesprochene Sosa hat gespielt. Da habe ich jetzt tatsächlich nichts weiter gehört, wie es da so jetzt aussieht, ob es da jetzt was Neues gibt aus Bergamo. Vielleicht kommt da noch was. Ich meine, Deadline, der ist ja erst übermorgen. Bleibt abzuwarten. Köln hat ein bisschen rotiert nach Conference League Quali am Donnerstag, hatten wir eben auch schon erwähnt. Deshalb brauchten sie so ein bisschen, um reinzukommen. VfB furios gestartet. Also, sie haben ja gleich von Anfang an Druck gemacht. Aber dann, so nach einer Viertelstunde, hat sich das Ganze dann wieder ein bisschen beruhigt, würde ich meinen. Ja, Chancen auf beiden Seiten, höhere Qualität beim VfB. Aber nichts passiert bis zur 56. Bis Luca Pfeiffer im Duell ein bisschen spät kommt. Ich weiß jetzt nicht, wen er da trifft. Benno Schmitz, kann das sein?
Ich weiß auch nicht mehr.
Auf jeden Fall trifft er einen Kölner unglücklich von hinten mit offener Sohle auf Höhe des Sprunggelenks. Und das sind für mich schon drei Anzeichen für eine rote Karte, die der Schiri dann auch relativ zeitig gezeigt hat. Also er hat gepfiffen, kam dann angesprintet, war ein kurzes Stück nur und man hat schon gesehen, wie er intensiv in dieses Mikro rot reinschreit. Er hat ihm gezeigt, die Stuttgarter Bank hat das nicht verstehen können. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wenn man so eine Aktion direkt vor der eigenen Bank, Vereinsbrille hin oder her, aber wie man da noch sagen kann, hier, das ist keine rote Karte, ich weiß ja nicht.
Zumal er hinterher im Interview hat er auch gesagt, ihm war in dem Moment direkt klar, dass es eine rote Karte ist. Also er hat es direkt gewusst. Er meinte, es war keine Absicht, er kam einfach zu spät, hat sich hinterher auch in der Kabine entschuldigt. Alles gut, passiert jedem mal. Aber wie natürlich dann die Bank das noch irgendwie ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Also keine Absicht, klar. Man hat es mir auch angesehen. Also ja. Der Herr Pfeiffer ist ja auch ein ruhigerer Typ. Er wusste schon genau, was passiert. Er hat sich schon rumgedreht, ist schon. Der Kopf war gesenkt, aber die Bank. Boah, also langsam finde ich es, Emotionen sind ja ab und an gut, aber was die Bank des VfB Stuttgart da von Woche zu Woche abzieht, boah, finde ich schon schwierig. Da gab es dann auch zu Recht Gelb für Matarazzo, der sich da vehement drüber aufgeregt hat. Ich weiß nicht, ob er hinterher dann auch irgendwie eingesehen hat, dass es dann doch mal eine rote Karte war. Ich weiß nicht, ich habe die Interviews nicht gesehen.
Er hat zumindest gesagt, war ein bisschen unclever von ihm, von seinen Spielern fordert er auch immer, nach der ersten gelben Karte dann ein bisschen cleverer zu agieren. Das hat er nicht ganz so gemacht. Aber, ja.
Ja, korrekt. Da ist die Überleitung schon. 72. war wieder eine Aktion. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber ich glaube, wenn ich wüsste, was es war, würde ich sagen, es war auch wieder hart unnötig, dass er sich da so aufregt. Dann tritt er vor die Kameraumrandung. An der Mittellinie ist ja immer so eine Kamera, flach auf dem Boden. Da ist dann so eine Umrandung, damit der Ball dann nicht dagegen springt. Noch ein bisschen Werbung hier und da. Und er tritt dagegen. Muss nicht sein. Man sollte sich respektvoll gegenüber den Kameraleuten verhalten. Auch wenn das jetzt kein Angriff auf den Kameramann war oder Kamerafrau, will ich jetzt gar nicht sagen, aber Vorbildfunktion und sowas alles. Deshalb vollkommen zu Recht gelb-rot gesehen. Aber was danach noch passiert ist, danach ist er, musste er auf die Tribüne. Und ich fand, da hat er doch schon relativ vehement noch mit seinen Leuten geredet. Ich weiß nicht, ob er das darf, ob das regeltechnisch erlaubt ist, dass er, wenn er auf der Tribüne ist, trotzdem noch mit seinem Co-Trainer und man munkelt mit Sven Mislintat.
Telefoniert hat er, oder?
Richtig, ja. Ob das erlaubt ist, weiß nicht. Spätestens nächste Woche wissen wir es. Was haben wir denn noch? Ich habe noch eine Chance von Thielmann in der 95. den er da links oben in Knick setzt, aber Florian Müller noch hellwach ist. In meinen Augen die größte Chance des FC. So endet das Spiel 0-0. Expected Goals 0,3:1,7. Doppelt so viel Torschüsse hatte der VfB. Also Stuttgart hätte sich, beziehungsweise der FC hätte sich über eine Niederlage nicht beschweren können. Damit einmal weniger und ohne Trainer an der Seitenlinie ist man vielleicht glücklich, dass man das Unentschieden dann doch noch über die Zeit gebracht hat.
Ja, die Stuttgarter, also es zieht sich seit Jahren, ich war schon gesagt, durch, dass sie gute Spiele machen, auch die bessere Mannschaft sind, aber einfach halt die Punkte nicht mitnehmen. Unfassbar frustrierend, glaube ich, für sie. Auf der anderen Seite die Kölner zum dritten Mal im vierten Bundesligaspiel in Überzahl gespielt. Vielleicht sollten sie das noch öfter dann trainieren.
Das stimmt, da war ja was.
Vielleicht sollten sie öfter 11 gegen 10 trainieren im Training. Aber ja, konnten es diesmal nicht in etwas Zählbares, zumindest nicht mehr als einen Punkt ummünzen.
Ja, Überleitung. Geld regiert die Welt, dachte ich immer. Dem ist ja anscheinend nicht so. Was sagst du? Trapp bleibt in Frankfurt.
Ich hab's anders gedacht tatsächlich. Aber er ist dem Verein dann doch so verschrieben und lässt sich die Millionchen dahin gehen tatsächlich. Das heißt schon was, ja. Aber finde ich gut.
Ja, ich hab ja letzte Woche schon lang und breit drüber geredet, so Vereinstreue und dass er schon mal weg war und pipapo. Ja, ich finde es auch gut. Muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen gefreut, als ich das bei Social Media, ich weiß nicht genau wo, Instagram, glaube ich, gelesen habe. Da habe ich tatsächlich ein bisschen jubeln müssen.
Ja, ansonsten die Eintracht in Bremen mit ihrem ersten Sieg. Am Ende ein 4-3, nachdem es zur Halbzeit schon 3-2 stand für die Eintracht. Auch sehr früh in Führung gegangen. Mario Götze in der zweiten Spielminute haben sie ganz früh dem Bremer so ein bisschen den Zahn gezogen, die in den letzten Spielen, gerade in der Anfangsphase, sehr, sehr stark aufgespielt haben. Die kamen dann fix zurück. Standardsituation, hier das Stichwort. Waren, glaube ich, alle drei Tore der Bremer resultierten daraus. Sollte die Eintracht sich vielleicht auch im Training nochmal angucken. Ansonsten die SGE-Offensive durchaus gefällig. 4 Tore erzielt, das läuft schon ganz gut. Nur hinten, wie gesagt, eher noch nicht so. Am Ende ein 4-3 für die Eintracht. Die Szene noch gegen Ende des Spiels. Die Bremer wieder kurz vorm Comeback, würde ich fast sagen. Foulelfmeter verursacht von Dicker, meine ich, war es. Der wem hinten in die Latschen tritt?
Lass mich gucken. Nee, Duxch.
Duxch. Für mich ein klarer Elfmeter. Trapp hat es ein bisschen anders gesehen im Interview. Er meinte, er hat, glaube ich, schon zugegeben, dass er ein Elfer ist. Hat er noch ein bisschen auf das Hertha-Ding angespielt, dass das ja auch in Kontakt war. Gab keinen Elfer. Und naja, aber er konnte es dann, glaube ich, dann doch akzeptieren. Für mich war es schon ein Elfmeter. Natürlich die Eintracht, was die Elfmetersituation, Elfmeterpfiffe angeht, nicht ganz gesegnet diese Saison bisher zumindest. Also es wird dann doch eher gegen sie entschieden, aber da fand ich es dann doch eher vertretbar. 4-3. Und danach, glaube ich, gab es nochmal ein, zwei heikle Szenen. Also die Bremer waren nicht so weit weg, hier tatsächlich ein 4-4 mitzunehmen. Wäre, ja, nicht so richtig verdient gewesen, da ich fand, die Tore auch nur über Standardsituationen gemacht haben, aus dem Spiel heraus nicht so richtig gefährlich geworden sind. Nur gegen Ende, als es dann nochmal hitzig und unübersichtlich wurde, waren sie dann nochmal gefährlich. Also schon eher ein verdienter Auswärtssieg für die Eintracht, die den ersten Saisonsieg einfährt und die Bremer sich wacker halten auf Platz 10 jetzt. Die Eintracht einen Platz dahinter mit dem schlechteren Torverhältnis.
4 Spieltage, 10-10 Tore. Also Bremen ist furios unterwegs. Defensiv fand ich es auch ab und an vogelwild, was die da für Pässe gespielt haben. Die Bremer, da hatte ich tatsächlich, bin ich auch fast vom Sofa gefallen, bei so manchen Dingern. Ja, bei der Eintracht, also ich fand jetzt nicht, dass Trapp da großartig warm geschossen wurde. Bremen war einfach nur gnadenlos effektiv bei den Standards, die vielleicht jetzt auch hätten besser verteidigt werden können. Ja, offensiv Kolo Muani bei der Eintracht mal wieder hervorzuheben. Super Spieler. Und ich glaube, da wird man noch, ich hoffe es und ich glaube es, man wird noch viel Spaß mit ihm haben. Und vielleicht auch das ein oder andere Millionchen Gewinn machen, der ja ablösefrei aus Nantes gekommen ist.
Nantes, also
Freiburger, ja. Der Freiburger Gruppengegner. Ja, also abschließend würde ich sagen, eine Schweigeminute an alle neutralen Fans, die sich dachten, Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt, boah, kann ich mir auch was anderes angucken. War ein torreiches, ordentliches Spiel.
Ja.
Sind wir durch? Das ging ja flott hier. Haben wir ja Ziel fast erreicht.
Ratzfatz, ja. Unter der Woche jetzt, also heute und dann morgen Abend, DFB-Pokal, die Supercup-Teilnehmer.
Eurocup.
Aktueller Stand zum Leipzig-Spiel 3-0 oder wie?
4-0. Ich glaube, Timo Werner war es, der das vierte noch gemacht hat. Jetzt kommen wir gerade nochmal die Highlights. Ist ja gerade Halbzeit.
Genau, und dann am Mittwochabend die Bayern in Köln im Rhein-Energie-Stadion gegen Vic Viktoria Köln.
Boah, er ist ja hier, man könnte meinen, er kennt sich im Kölner Fußball aus. Ja, vollkommen korrekt.
Ja, vor eigentlich ausverkauften Haus hätte ich jetzt, würde ich jetzt mal vermuten, oder denke ich mal.
Ja, ich will es hoffen, sonst muss man ja nicht als Viktoria Köln auf die ungeliebte andere Rheinseite und dann auch noch zum FC. Also, ich will es hoffen, dass es ausverkauft ist.
Ja. Ansonsten dann wieder am Wochenende, wie gewohnt, Bundesliga. Ich meine, es muss ja jetzt hier auch vorangehen und danach unter der Woche geht auch schon die Champions League los. Also, ja, viel durchschnaufen ist da nicht. Was haben wir denn hier Schönes auf dem Zettel? Ich hatte es eben schon angekündigt, Topspiel um 15.30 Uhr, Union Berlin zu Hause gegen Bayern München. Sehr unangenehmes Auswärtsspiel bei Union. Ansonsten am Freitagabend schon Borussia Dortmund gegen Hoffenheim. Verspricht eigentlich auch ein paar Tore, würde ich sagen. Leverkusen zu Hause gegen Freiburg am Samstagnachmittag auch noch in der Konferenz. Stuttgart-Schalke, für die Schalke ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Sie wurden ja noch trotzdem nach dem 1:6 gefeiert, die Mannschaft, also die Fans noch zufrieden auf Schalke. Jetzt, glaube ich, geht es aber gegen Stuttgart und dann darauf die Woche gegen Dortmund. Vielleicht entscheiden die Wochen, meine ich, was die Fans so denken von der Mannschaft.
Aber, also ich meine, das war ja auch, die Leistung von Schalke war ja nicht schlecht. Die haben ja nur vom Tor einfach die Tore gemacht. Ja. Da war alles auch ein bisschen unglücklich, wie das zustande gekommen ist. Muss man auch mal sagen.
Ja, ich korrigiere mich. Sie spielen dann noch gegen Bochum und dann gegen Dortmund. Also erst
zwei Derbys.
So geil. Zwei Derbys, aber trotzdem, ich glaube, das ist entscheidend für die weitere Stimmung auf Schalke.
Ja, das auf jeden Fall. Vor allem die nächsten beiden Spiele. Also ich glaube, man ist schon realistisch auf Schalke und denkt, dass man in Dortmund, gehe ich von aus, wenn sie immer abwechselnd spielen, dass sie in Dortmund jetzt nicht hoch gewinnen und auch kein 4-0 in ein 4-4 umwandeln in einer Halbzeit.
Das ist richtig, ja. Dann Topspiel Eintracht gegen Leipzig und am Sonntag Augsburg-Hertha, auch zwei direkte Abstiegskonkurrenten, würde ich jetzt mal sagen, gegeneinander und Gladbach gegen Mainz am Sonntagabend. Also, spannende Duelle und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.